Glauben, der im Feuer geläutert ist. Glauben, der im Feuer geläutert ist. Ich möchte am besten damit einsteigen, dass es Zeiten gibt, in denen es dran ist, dass ein Lehrer oder Pastor über die Prinzipien des Reiches Gottes spricht. Manchmal müssen wir lehren und vermitteln Wissen. Ja? So, Wissen ist wichtig. Alle Offenbarung fängt mit Wissen an. Wir müssen erstmal Wissen aufnehmen. Und wenn wir das Wissen in uns haben, dann beginnen wir gemäß dieses Wissens zu laufen in unser Leben. Und was kommt dann, wenn du läufst? Die Erfahrung. Und plötzlich merkst du, dass das Wissen nicht immer so umzusetzen ist, wie es dir die Erfahrung lehrt. Und du beginnst mit dem Wissen plus deiner Erfahrung eine vollkommene neue eigene Dynamik dessen zu schaffen, was Gott dir geben möchte. Und dann kommen Zeiten, wo wir auch als Leiter genau aus dieser Erfahrung heraus predigen. Wo wir nicht Wissen alleine weitergeben, was auch wichtig ist, sondern wo wir Erfahrung weitergeben. Und im Moment erfahre ich über meinen Glauben, und ich meine nicht der intellektuelle Glauben, dass es Gott gibt und was das Evangelium ist. Unter Glauben verstehe ich immer Gott vertrauen. Ihn vertrauen. Erfahre ich, wie wenig davon vorhanden ist. Und ich habe immer gedacht, ich habe unglaublich viel. Für mich war seit den Anfängen meines Glaubenslebens, ich bin 27 Jahre Christ, immer eins ganz nah an meinem Herzen. Mit ihm Wagnisse einzugehen. Mit ihm Großes zu erleben, Glauben zu wagen. Mich haben schon als ganz junger Christ die Biografien großer Glaubenshelden wie Georg Müller, Smith Wigglesworth und andere Männer, Hudson Taylor, die habe ich verschlungen. Das hat mich fasziniert. Ich sage, so ein Leben möchte ich auch leben. Da war ein authentischer und echter Hunger, und der ist immer noch da. Wenn ich zurückdenke, die ersten zwei Wochen meines jungen Glaubenslebens, ich habe das Privileg gehabt, dass mich Silvia zum Glauben geführt hat. Vor 27 Jahren wollte ich mit ihr abends, einige kennen die Story, einige nicht, in eine Diskothek gehen. Und sie saß auf ihrem Korbstuhl in der Ecke noch, und ich musste warten, dass sie irgendwas erledigt, und dann sehe ich auf ihrem Tisch eine Bibel liegen. Und ich bin bald ausgeflippt. Ich sage, sag bloß, du liest so einen Scheißdreck. Und dann hat sie gesagt, das habe ich von einer Freundin bekommen, und immer wenn ich das lese, geht mir es besser. Ich habe versucht, 3 Stunden lang sie zu überzeugen, dass das völliger Schwachsinn ist. Nach 3 Stunden kam Gott in dieses Zimmer. 30 Sekunden hat es gedauert, dann war aus einem Hardcore-Atheisten ein Christ geworden. Und nicht ein Christ, der jetzt von Silvia den 4-Stufen-Plan der Erlösung präsentiert bekam, mit Unterschriftskärtchen, heute habe ich mich bekehrt, sondern sie hat mir lediglich gesagt, ich habe ihr gesagt, sowas wie Gott gibt es nicht. Und sie sagte nur, dann benütz doch deine Fantasie, um dir das vorzustellen. Und ich habe in meiner Fantasie damals Science-Fiction-Romane gelesen und dann dachte ich so, ja, da gibt es ja auch so Hyperintelligenzen, und ich hatte es nicht zu Ende gedacht, da stand Gott im Raum. Seine ganze Präsenz war im Raum. Nicht in Licht oder irgendwas, Gott war einfach da. Und ich habe seine Stimme gehört, heute wird sich dein ganzes Leben für immer verändern. Bumm. Danach, 5 Nächte lang in meinem Apartment, hatte ich Besuch von den Dämonen. Ich habe damals überhaupt gar keine Idee gehabt, dass es sowas überhaupt gibt. Das waren für mich vollkommen fremde Konzepte. Und meine erste Glaubenserfahrung war die, dass ich hatte dann Fernseher an, Radio an, Licht an, mein Bundeswehrkampfmesser, ich war bei der Bundeswehr unterm Kopfkissen, und habe gesagt, wenn irgendwas reinkommt, dann, ja. Und nach 5 Abenden, Nächten, wo ich nicht mehr geschlafen hatte und ich zu Silvia gesagt, lass mich mit der ganzen Gottkacke in Ruhe, kam ich abends nach Hause wieder, wollte wieder meine ganze Kampfausrüstung anmachen. Und dann spricht Gott wieder zu meinem Herzen und sagt, Uwe, wenn die wirklich kommen, dann fliegt wie in einem schlechten Horrorfilm die Sicherung raus, dein Messer wird zu Gummi, Und was dann? Und das war für mich meine allererste Glaubenserfahrung. Und Gott sagte, mach den ganzen Krempel aus, steck dein Messer weg und dann geh ins Bett und vertraue mir. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich niedergekniet hatte und gesagt habe, wenn es dich wirklich gibt, dann werde ich jetzt in dieses Bett gehen, alles ausmachen und will erfahren, dass du mich rettest. Und ich bin in mein Bett rein mit viel Zittern und Zagen und bin sofort eingeschlafen. Bin um 11 Uhr aufgewacht am nächsten Morgen, es war Samstag, und bin zu Silvia rübergerannt. Sie hat gerade in der Nachbarschaft gewohnt und... Ein Vierteljahr später, Silvia, oder war es 4 Monate später oder 5 Monate, sind wir getauft worden. Das war mein Taufspruch. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist und bekannt hast, ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und das war immer etwas, was mich zutiefst bewegt hat. Glauben. Das bedeutet für mich, mit Gott ein Wagnis eingehen, voranzugehen. Und ich habe viel geglaubt und habe auch vieles gewagt und vieles erlebt. Und was ich euch heute sagen möchte, soll zur Festigung unser aller Gottvertrauen dienen. Es soll viele von euch trösten und ermutigen, die auf dem Weg sind. Nämlich, dass es auf diesem Weg auch Steilhänge gibt, in die wir erstmal hinunterstürzen, um auf noch viel größere Höhen zu kommen. Gott, unser Vater, hat ein ganz, ganz tiefes Interesse, unseren vertrauenden Glauben weiter und weiter zu entwickeln. Unser Vater hat kein Interesse, dass wir in einer religiösen Distanziertheit vor ihm leben und dass sich unsere Beziehung zu ihm im sonntäglichen Gottesdienstbesuch und gelegentlichem Kalenderblatt abreißen erstreckt. Gott hat zu allererst ein ganz tiefes Verlangen nach deiner Nähe, nach deiner Gegenwart, nach deiner Person. Er ist an dir selber interessiert. Ich muss euch ehrlich bekennen, das ist etwas, wo ich viele, viele Jahrzehnte gebraucht habe, bis ich das erstmal begriffen hatte. Weil ich dachte immer, Gott ist an meiner Power und meiner Hingabe und meiner Arbeit interessiert. Aber Power, Hingabe und Arbeit kommen aus Beziehung. Ein Liebender arbeitet anders als ein Angestellter. Und Gott hat in unser Herz auch ein tiefes Verlangen hineingelegt nach einer größeren Erfahrbarkeit, dass wir seine Zeichen, seine Wunder und seine Kraftwirkungen erleben. Und es ist legitim, dass wir in uns dieses Verlangen haben nach einer größeren Erfahrbarkeit des Glaubens, dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was wir im Moment sehen. Das ist völlig normal. Und es wäre unnormal, wenn das nicht in uns ist. Aber wir hoffen oft, dass sich unser Glaube einfach linear weiterentwickelt. Wir kriegen noch eine Lehre, noch eine Konferenz, noch ein Seminar, noch ein Buch, noch eine CD. Und wir glauben, dass sich unser Glauben, die Vollmacht dann, je mehr Wissen wir anhäufen, weiterentwickelt. Aber das ist eben nicht so. Weil für Gott ganz wichtig auch die Herzensbeziehung ist. Und unser Problem ist, dass oft unser Wissen schneller wächst als unser Herz. Amen. Wer hat es schon erlebt? Dein Wissen wächst schneller als dein Herz. Und Gott ist es eminent wichtig, dass mit unserer Glaubenskraft unsere Herzensbeziehung mitwächst. Dass ein Fundament entsteht in uns. Es ist eine Sache, mehr Vollmacht zu haben, eine ganz andere Sache, ein Herz zu haben, das damit umgehen kann. Und ich will nicht sagen, das ist mir ganz wichtig, dass wir erst einen gewissen Grad an Reife erlangen müssen, bis Gott uns mal Vollmacht geben kann. Das ist völliger Nonsens. Ich habe als ganz junger Christ krasse Sachen erlebt. Wir alle haben das wahrscheinlich. Gott ist immer bereit zu geben, egal wie reif wir sind, wenn wir wagen. Aber Gott möchte trotzdem, dass eine ganz starke Reifung stattfindet. Unser Vater gebraucht alle Stadien unseres Wachstums, in denen er Dinge geschehen lässt, aber er möchte, dass eine tiefe, feste Basis zu ihm in uns wächst. Gott hat ein größeres Interesse an Beziehung zu uns, als an Salbung. Ich möchte es euch mal kurz erklären. Ich persönlich glaube, dass es im Bereich der Kraftwirkung des Glaubens, Zeichen, Wunder, einmal eine Salbung gibt. Salbung heißt Zurüstung. Das heißt, ich sag's mal so platt, Gott gibt dir eine durchgeladene 45er in die Hand, du musst nur noch abdrücken. Das kann jeder Dumme. Ja. Das ist die eine Seite. Aber Gott hat ein Interesse an anderen Dingen. Aber ich zeige euch mal kurz einen Vers, von dem ich glaube, dass er das skizziert. Das sandte Jesus 70 Jünger aus in die Dörfer, sollten Dämonen austreiben, Kranke gesund machen, Tote auferwecken. Und die kommen voller Freude zurück und sagen, Herr, selbst die Dämonen müssen es gehorchen, wenn wir sie in deinem Namen ansprechen. Und Jesus sagte ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ja, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Nichts wird euch schaden können. Interessant ist aber, wenn wir die vier Evangelien lesen, dass nach dieser Begebenheit Jesus mehrfach die Jünger ermahnen musste wegen ihres Unglaubens. Dass sie in verschiedenen Bereichen offensichtlich keinen Glauben hatten. Die Frage ist, warum hat es denn dort funktioniert und später nicht? Und ich glaube, die Antwort ist die, dass Jesus zu einem Zeitpunkt den Jüngern eine Salbung gab, damit sie ein Gefühl dafür bekamen, was ist möglich, wenn du vertraust. Aber Gott möchte es nicht damit bewenden lassen, dass er dir eine Salbung gibt, eine Bevollmächtigung, aber dein Herz dabei unberührt ist. Sondern Gott möchte, dass in dir eine Vollmacht wächst, die aus Beziehung kommt. Ein Glaube, der funktioniert, weil er selber in dir lebt. Und nicht, weil er dir eine Kraft in die Hand gedrückt hat, aber dein Herz eigentlich völlig disconnected von ihm ist. Und das war das Problem der Jünger bei verschiedenen anderen Situationen, als sie versagten. Sie waren sich nicht bewusst, dass Gottes Geist in ihnen war. Sie waren sich nicht bewusst, in welcher Beziehung sie zum Vater sein durften. Und Jesus verlangte danach, dass sie ihm ähnlich würden. Ein Beispiel für diesen Glauben, der römische Centurio. Er kommt und sagt, ich habe einen kranken Diener, sprich du nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Jesus will mit ihm gehen, er sagt, du brauchst gar nicht dich in mein Haus bemühen, sag du nur ein Wort. Und Jesus, ich kürze es ab, ist erstaunt, sagt, so einen Glauben habe ich nirgendwo in Israel gefunden. Und Jesus sagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Sondern hier sehen wir das, wonach Gott Hunger hat. Dieser Mann hatte Vertrauen zu Jesus. Ein unerschütterliches Vertrauen, obwohl er ihn noch gar nicht mal richtig kannte, aber er hatte mit einem Auge erkannt, wer dieser Mann war. Und Gott möchte, dass wir in dieses Vertrauen hineinwachsen. Und das ist im Moment meine aktuelle Erfahrung, wo ich für mich selber auch bemerke, wie weit ich noch von diesem Vertrauen entfernt bin, wo ich sage, sprich du nur ein Wort. Wo ich an den Krisenpunkt, nämlich im Moment so innerlich beschäftigen, wo ich merke, ich hänge so fest da dran. Und wo Gott sagt, vertrau mir doch. Und du merkst plötzlich, hey Gott, leichter gesagt als getan. Vertrauen hat etwas mit Herzensbeziehung zu tun. Und das ist etwas, wonach sich Gott zutiefst in uns sehnt. Wenn unser Herz völlig vertrauen kann, dass er in uns wohnt und lebt, dann werden wir aus dieser Beziehung heraus bitten können, was wir wollen. Das ist diese Aussage, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das ist die Bedingung. Nicht eine kalte juristische Bedingung, sondern Jesus, das ist eine Einladung. Macht euch auf den Weg zu lernen, wie ihr in mir bleiben könnt und wie mein Wort in euch bleiben kann. Jesus spricht ja eine Realität an, dass da eine Gemeinschaft, eine Intimität möglich ist, die wahrscheinlich die wenigsten von uns im Moment kennen und haben. Dieses Wissen, dass ich weiß und weiß und weiß und weiß. Diese Nähe, die durch nichts zu erschüttern ist. Diese Nähe, die der Sohn hatte zum Vater. Diese Nähe, die man bei manchen Menschen sehen kann, dass sie sie haben. Von denen man sagt, hey, der ist unerschütterlich in seinem Glauben. Freunde, und diese Dinge fallen uns nicht in den Schoß, dadurch, dass wir ein Seminar darüber hören und ein Buch lesen und die CD hören. Das ist der Anfang, um dorthin zu kommen. Ich will nicht sagen, dass es ist sehr, sehr wichtig. Ja? Glaube kommt aus der Predigt. Aber danach müssen wir uns hineinbohren in diesen Prozess. Und das ist unsere Aufgabe. Wir wollen mehr von ihm. Wer möchte an den Ort kommen von euch? Wer möchte da gerne hinkommen? Hebt doch mal die Hand hoch. Amen. Wir wollen mehr von ihm, er will mehr von uns. Das ist der einfache Deal. Und dieses mehr von uns kommt in Form von Prüfungen zu uns. Gott nimmt das sehr ernst, wenn wir sagen, ich möchte mehr von dir. Gott sagt, ich sehe, dass du mehr von mir willst. Ich nehme deinen Wunsch ernst. Ich habe lange gebetet. Gott, ich will mehr sehen. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich sehe. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was passiert. Ich habe Hunger nach mehr, mehr, mehr. Und Gott sagt, gibst du mir mehr von dir? Und in unserem Leichtsinn sagen wir ja. Und Gott sagt, okay. Und dann schlägt Gott zu. In völlig anderer Weise, als wir es erwarten und denken. Völlig anders. Gott ist unberechenbar, aber ist genial. Was Gott macht als allererstes ist, dass er dir zeigt, wo du wirklich stehst. Freunde, das ist ein ganz schwieriger Prozess. Wenn du weiterkommen möchtest, dann macht Gott erstmal Bestandsaufnahmen. Sag, schau mal, jetzt gucken wir dich mal genauer an. Das kann ich nicht brauchen. Das ist ein Problem. Ja, Moment mal, Gott, Moment. Weißt du, wie lange ich an den Sachen gearbeitet habe, Gott? Weißt du, wie ich da geschafft habe, um das alles so hinzukriegen? Und du sagst, das brauchen wir nicht. Hey Gott, irgendwie reden wir aneinander vorbei. Ich sage dir etwas, Gott muss uns niemals prüfen, um selber zu wissen, wer wir sind. Gott weiß von allen Anfang an, wer du bist. In Johannes 1,47 sagt Jesus zu Nathanael, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Und Nathanael staunt noch, ja, woher weißt du, dass ich unter dem Feigenbaum saß? Woher weißt du das? Und er sagt, du bist wahrlich der Prophet. Oder die Frau am Jakobsbrunnen sagt, du hast 5 Männer gehabt, die huch. In den Psalmen heißt es, er kannte alle deine Tage, bevor einer überhaupt von dir erlebt wurde. So, wenn Gott uns prüft, muss er uns nicht prüfen, um zu wissen, wer wir sind. Wieso prüft Gott dich? Damit du weißt, wer du bist. Das ist der ganze Grund. Petrus ist für mich das stärkste Beispiel dafür. Das Beispiel, wie Gott uns aufs Äußerste prüft und scheinbar völlig paradoxe Wege mit uns geht. Jesus sagte kurz vor dem Kreuzigen und dem Abendmahl, als sie zusammensaßen, ihr seid in allem, was ich durchmachen musste, treu bei mir geblieben, dafür werde ich euch an der Herrschaft beteiligen, die mir mein Vater übertragen hat. Ihr werdet in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken und auf Thronen sitzen, um die 12 Stämme Israels zu richten. Das ist, in diesem ersten Teil spricht Jesus einfach davon, wie treu die Jünger waren in den 3,5 Jahren, was sie erduldet haben mit ihm. Es waren noch keine einfachen 3,5 Jahre. Sie hatten zum Teil ihre Geschäfte aufgegeben. Zum Teil waren das lange Wanderungen, die sie unternommen hatten. Zum Teil mussten sie auch fliehen vor wild gewordenen Pharisäern. Und wenn Jesus sagt, ihr werdet einmal mit mir auf meinem Thron sitzen, dann redet er nicht, weil ihr 3,5 Jahre so toll wart, sondern was er eigentlich schon sagt ist, für alles, was noch kommen wird. Ich weiß, was kommen wird und wie ihr stehen werdet. Das ist euer Lohn. Und jetzt kommt eine interessante Sequenz. Plötzlich sagt Jesus, wir schalten um in die Gegenwart, Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, euch durchzusieben wie den Weizen. Doch ich habe gebetet für dich, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du später umkehrst und zurechtgekommen bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Es ist offenkundig, dass da, wo wir in höhere geistliche Dimensionen eintreten wollen, unser Glaubensfundament vom Feind geprüft wird. Es ist krass im Moment zu sehen, dass die Leiter einiger Karlsruher Gemeinden massiv, massiv geprüft werden. Massiv. Wir waren letzten Donnerstag zusammen Leiter gebeten, da hatte ich darüber gehört. Wir hatten eine sehr bewegte Zeit dort auch. Und wir spüren, dass Gott offensichtlich an dieser Stadt dran ist. Und er lässt nichts unberührt. Er bewegt, was er bewegen kann. Und es ist die Frage, wie gehen wir darauf zu? Wenn wir mehr wollen,